Ich möchte mit euch zusammen aus 1. Samuel lesen. 1. Samuel, Kapitel 5. Und davon die ersten 5 Verse. 1. Samuel, Kapitel 5, 1 bis 5. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Ezer nach Asdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Asdoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Philister Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Asdod bis zu diesem Tag. Kurz zum Hintergrund. Die Kinder Israels hatten in jener Zeit, in der jetzt das Buch geschrieben wurde oder in der wir uns befinden, im Buch 1. Samuel, einen ihrer tiefsten Punkte erreicht. Der Hohepriester Eli war damals eingesetzt von Gott und er war bereits alt, eigentlich ein guter Mann, er meinte es gut mit seinem Volk, auch mit seiner Familie, mit seinen Söhnen. Doch er hatte eben diese zwei Söhne, Hophni und Phinehas. Das waren Männer, die ohne Ehre waren, die verschwenderisch lebten, die zügellos waren. Und sie haben die meisten Aufgaben von Eli übertragen bekommen. Ja, aufgrund seines Alters musste er ihnen langsam die Aufgaben übergeben. Sie nutzten aber ihr heiliges Amt dazu, um sich zu befriedigen. Und das Ergebnis war, dass das ganze Leben der Nation in Mitleidenschaft gezogen war. Das ganze Volk Israel lag in gewisser Weise in einer Erniedrigung. Und dann lesen wir im Kapitel 4, dass es zu einer Schlacht kommt und dass die Philister den Israeliten eine schwere Niederlage zufügten. 4000 Mann sind gefallen. Dann kommen die Israeliten zusammen und beraten sich. Sie halten eine Art Kriegsrat ab. Und man sucht nach der Ursache der Niederlage. Man überlegt sich, woran kann es gelegen haben, dass wir verloren haben. Schließlich stehen dann Älteste auf und sagen, der Grund ist ja eindeutig, ist ja klar. Wir sind ohne die Bundeslade des Herrn in den Krieg gezogen. Das war unser Fehler. Hätten wir die Bundeslade dabei gehabt, dann hätten wir nicht verloren, dann hätten wir gewonnen. Für sie war die Lade Gottes nichts anderes als eine Art Maskottchen oder Glücksbringer. Wenn man sie mitnahm, hatte man Glück. Und wenn sie mal nicht dabei war, wenn sie vergessen wurde, war man eben nicht erfolgreich und bekam eine Niederlage. Ja, dann rief man die Leute zusammen und sagte sich, lasst uns nochmal ein Heer zusammenstellen und diesmal nehmen wir die Bundeslade mit und dann werden wir sicher gewinnen. Die Männer ließen sich überzeugen, eine neue Armee wurde aufgestellt und diesmal alle voller Zuversicht, voller Hoffnung und sie zogen in den Kampf. Und tatsächlich, es gab erstmal eine Euphorie, ein Jubel und die Philister hörten davon und erschraken und sagten sich, der Gott Israels ist mitten unter ihnen. Ist es nicht der Gott, der die Ägypter geschlagen hatte mit Plagen und sie dann letztendlich vernichtete? Gegen diesen Gott kann man vermutlich nicht ankommen. Aber wir wollen nicht Sklaven der Israeliten werden. Wir wollen tapfer sein. Wir wollen trotzdem in den Kampf ziehen und lieber sterben, als letztendlich den Israeliten dienen. Die Schlacht begann und siehe da, die Philister gewannen. Israel verlor wieder. Und diesmal war die Niederlage noch viel gravierender als zuvor. Die Armee wurde zerschlagen, die Israeliten flohen und das Ungeheuerlichste von allem, die Bundeslade Gottes, des lebendigen Gottes, kam in die Hände der Philister. Auch die Priester Hophni und Phinehas fielen, starben in dieser Schlacht, und der alte Eli, der Vater, der inzwischen 98 Jahre alt war, der saß am Tor und wartete auf die Nachricht oder auf eine Nachricht erstmal. Und als er dann die Nachricht hörte von seinen Söhnen, von der Niederlage und dann von der Bundeslade Gottes, dass sie in die Hände der Feinde übergegangen ist, dann fiel er, kippte er rückwärts von seinem Stuhl, brach sich das Genick und starb. Alles war verloren im Volk Israel. Das nationale Leben Israels lag in Trümmern. Es war Katastrophe, Verzweiflung pur. Das ist der Hintergrund der Geschichte, den wir vor Augen haben müssen. Doch uns beschäftigen in erster Linie die ersten 5 Verse in 1. Samuel. Und so wie die Geschichte weitergeht. Oder besser gesagt, wie sie hier ihren Höhepunkt erreicht. Interessant ist, als die Philister die Lade Gottes erbeutet hatten, beschlossen sie, sie nicht zu zerstören. Sie dachten sich vielleicht, dieser Gott Israels hat ja mit seinem Volk große Wunder getan. Und vielleicht können wir ja auch eines Tages von diesem Gott, so dachten sie, Lade ist der Gott, können wir von diesem Gott profitieren. Also brachten sie die Bundeslade in den Tempel ihres Gottes Dagons und dort stellten sie sie auf, wie man eben Trophäen aufstellt. Stolz präsentiert gleich neben ihrem Gott Dagon. Man kann sich die Szene bildlich vorstellen, die Lade Israels, die Lade Gottes erbeutet und jetzt zur Schau gestellt in dem Tempel. Danach wird kräftig gefeiert, ein rauschendes Siegesfest mit Tanz und Trinkgelage und allem, was eben dazugehört. Und wenn jemals ein Volk Grund gehabt hat zu feiern, dann waren es die Philister. Denn sie hatten ja diese feindliche Armee der Israeliten besiegt, diese scheinbar unbezwingbare Armee und deren Gott gefangen genommen. Ja, oder auf ihre Seite bekommen, den berühmten Gott Israels, der die starken Ägypter bezwungen hatte. Nun hatten sie scheinbar Ruhe und Frieden. Die Welt schien wieder in Ordnung und nichts konnte mehr schiefgehen. Doch jetzt kommt eine bemerkenswerte Wendung. Am nächsten Morgen, jetzt, so stelle ich es mir wieder vor, betritt der Wächter, der den Rundgang macht im Tempelgebäude, um den Tempel herum, betritt den Tempel und nichts Böses ahnend, sieht er da, liegt der Gott Dagon, ihr großer Gott, hingestreckt vor der Bundeslade des Herrn. Er liegt am Boden mit dem Gesicht nach unten, genauso als ob er sich vor dem Gott Israels beugen müsste. Er informiert die anderen. Die anderen sind auch bestürzt, aber niemand kann sich erklären, wie das geschehen war. Niemand war ja in der Nacht zuvor eingedrungen, man hatte nichts bemerkt und auch irgendwie nichts anderes ist passiert, kein Erdbeben. Gut, ein Zufall. Zufälle passieren eben. Ja. Unfälle passieren im Leben. Also stellt man Dagon wieder auf und alles geht wieder seinen gewohnten Gang. Man feiert weiter, als sei nichts geschehen. Der Sieg war ja schließlich noch frisch. Die Freude groß, warum sollte man jetzt sich von irgendwelchen zufälligen Unfällen davon abhalten, ordentlich zu feiern und sich die Laune verderben zu lassen? Aber dann, am nächsten Morgen, wieder der gleiche Gang und wieder der gleiche Anblick. Dagon liegt erneut am Boden, vor der Lade des Herrn. Doch diesmal ist es noch viel schlimmer. Sein Kopf ist abgeschlagen. Seine Hände sind abgetrennt und nur noch der Rumpf ist übrig geblieben. Ihr Gott, Dagon, ohne Hände, ohne Kopf. Ihr Gott, gefallen und zerbrochen. Und wieder grübelt man darüber nach, wie konnte das passieren, und man kann es sich nicht erklären, wie es geschehen sein konnte. Man hatte auch wieder diesmal weder jemanden gesehen, noch irgendwas vernommen, kein Erdbeben dergleichen. Doch anstatt gleich zu erkennen, dass hier etwas Übernatürliches stattgefunden hat, macht man sich nur Gedanken um den eigenen Gott. Statt zu erkennen, dass der Gott Israels stärker ist als ihr Götze und ihnen durch diese Sache womöglich etwas zu sagen hat, machen die Philister aus diesem Unfall oder aus dieser Begebenheit ein Ritual. Das lesen wir dann in Vers 5. Und das zeigt dann diese Blindheit, von der Menschen eingenommen werden können, von der Blindheit des Götzendienstes. Anstatt Buße zu tun, verfestigen sie ihren Aberglauben. Und wir wissen, der Gott Israels hat hier selbst auf eine übernatürliche Art und Weise eingegriffen und es den Philistern gezeigt und es ihnen deutlich gemacht: Kein Götze kann vor mir bestehen. Kein anderer Gott bleibt vor mir aufrecht, sondern wird zerbrochen. In der Schule bei uns, wo ich arbeite, lernen wir Woche für Woche einen Bibelvers, immer einen anderen. Und das Jahresmotto ist auf Fels gebaut. Ist jetzt auch in den Liedern durchgeklungen. Das hat mich so auch gefreut und bestärkt. Und diese wird auch die Botschaft unterstreichen. Auf Fels gebaut. Und der Bibellernvers für diese Woche, den die Schüler lernen mussten, steht in Jesaja Kapitel 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Ein wunderbarer Vers, ein passender Vers auch zu dieser Geschichte. Gott lässt sich nicht auf eine Stufe mit irgendjemandem stellen. Er wird es nicht dulden. Und dann aus dem weiteren Verlauf der Geschichte aus 1. Samuel Kapitel 5 und Kapitel 6 lernen wir, dass es aber noch einige Vorfälle geben musste, bis die Philister endlich begriffen hatten, dass Gott sich nicht spotten lässt und dass er es war, der sie während dieser langen Zeit, es waren 7 Monate, erfahren wir aus dem Text, während sich die Bundeslade Gottes bei den Philistern befand, dass er sie während dieser ganzen Zeit plagte mit Krankheiten und sogar mit Tod. Und erst als sie dann begriffen hatten, dass es Gott ist, schickten sie die Bundeslade zum Volk Gottes zurück. Dann kehrte Ruhe ein. Nun, wir wollen uns Gedanken machen, was dieser Text mit uns und unserer Zeit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum die Christenheit in der heutigen Zeit so schwach ist und so kraftlos. Warum haben wir so wenig Einfluss auf die Menschen um uns herum? Ja, solche Fragen habe ich mir immer wieder gestellt und auch anderen gestellt, und immer wieder hört man dann Gedanken und Antworten von unterschiedlichen Christen aus verschiedenen Gemeinden. Gerade wo ich arbeite in der christlichen Schule, da habe ich ja viele Christen um mich herum, aus vielen Gemeinden, aus vielen Denominationen, unterschiedlichen Denominationen. Und dann hört man auch verschiedene Antworten. Nun ja, die Zeiten sind eben schwierig. Das Internet lenkt viele Menschen ab. Dann kam zwischendurch Corona und die Menschen durften sich nicht versammeln. Dann war Corona vorbei und danach wollten sie sich nicht mehr versammeln. Und die Wissenschaft ist ja auch noch so arrogant und es gibt keinen Platz für Gott in der Wissenschaft. Man verdrängt die Bibel aus dem Lehrplan, aus dem Bildungsplan, oder hat schon verdrängt. Die Politik ist verlogen und dazu noch gegen uns Christen. Der Feind nimmt überhand. Wir leben eindeutig in der letzten Zeit, in der Endzeit, und biblisch gesehen kann es ja gar nicht besser werden. Es wird immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlechter. Und deswegen brauchen wir auch nichts Großes zu erwarten. Keine Erweckungen. Punkt. Ist das wirklich die richtige Analyse? Und ist das wirklich, ist das richtig, so zu reden? Ich denke, es wird vieles zutreffen. Aber ist es nicht einfach zu menschlich? Ich denke, wenn wir diesen Text betrachten und wirklich in die Tiefe gehen, die Vorgeschichte und die Geschichte danach sehen, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, werden wir eingestehen, zugeben müssen, dass die Niederlage des Volkes Gottes nicht daran lag, dass die Philister zu stark waren, sondern dass die Israeliten zu schwach waren. Und Die Niederlage des Volkes Gottes liegt niemals an der Stärke der Feinde, sondern immer an der Schwäche aus den eigenen Reihen. Es ist, weil wir Christen schwach sind, weil wir Christen nicht mehr Salz sind und nicht mehr salzen in der Welt. Deswegen kommt es dazu. Israel hatte Gott vergessen. Israel hatte aufgehört, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das fing von ganz oben an. Eli, ich denke, er hat es noch gut gemeint, aber seine Söhne nicht mehr. Und ja, wie man sagt, der Fisch fängt an, vom Kopf zu stinken, ja, oder so ähnlich. Weil Israel auf die eigene Kraft vertraute. Wir brauchen den Gott nicht mehr. Wir sind klug, wir sind weise, wir wissen alles besser und wir haben unsere Strategien, wie wir gegen die Feinde ankommen. Und es wird schon alles gut gehen. Und heute ist es auch nicht anders. Immer wenn die Gemeinde selbstsicher wird, wenn sie auf ihr Organisationstalent vertraut, auf ihre Programme, auf ihre glänzende Kampagnen oder sonstiges, lässt Gott es zu, dass sie scheitert. Denn dann zeigt er, dass menschliche Stärke niemals göttliche Kraft ersetzen kann. Ja, die Philister sind auch heute noch da und ihre Ziele sind die gleichen. Sie wollen das Volk Gottes vernichten, ihnen eine schwere Niederlage zuführen. Allerdings haben wir es heute mit modernen Philistern zu tun und sie haben sich weiterentwickelt. Sie sind nicht mehr da mit Rüstung, mit Schwert und Speer, sondern sie sehen anders aus. Sie treten anders auf. Vielleicht sind es Professoren mit Professorentiteln oder Politiker mit Ministerposten und sie kommen dann mit ihren Theorien und Ideologien und wollen sie in die Gesellschaft einbringen, auch unter die Christen und die Christen dadurch verführen und beeinflussen. Ja, ihre menschlichen Philosophien und ihre Weisheit haben die Offenbarungen Gottes bereits in der Vergangenheit ersetzt und ersetzen sie auch immer mehr unter den Christen. Das kann man an den Universitäten sehen, in unserer Gesellschaft insgesamt beobachten. Einstmal waren die Universitäten christlich und von Christen gegründet, auch in den USA. Und mit der Zeit hat sich das Bild gewandelt. Uns wird eingeredet von den Naturwissenschaften, ihr seid einfach nur Zufall, ihr seid ein weiterentwickeltes Tier, ohne Schöpfer, ohne Sinn. Und von der Politik wird uns versprochen, dass es ein Paradies auf Erden geben kann, eine perfekte Welt, wenn man nur ihrer Ideologie folgt. Wenn man ihre Ideologie glaubt und auslebt. Aber in beiden Fällen, ob das jetzt die Wissenschaft ist oder Politik, Ideologie, geht es immer ohne Gott. Immer ohne Gott. Aber genau wie damals bei den Israeliten und den Philistern, ist es bei den heutigen Philistern ja ähnlich. Man will Gott nicht ganz abschaffen, man will Gott nicht zerstören, also nicht völlig zerstören. Man hat die Bundeslade nicht zerstört, man hat sie ins Regal gestellt oder irgendwo aufgestellt in die Trophäen, Museum. Und man will auch Gott, die Kirche, nicht ganz weghaben. Für eine Hochzeit, da darf er dabei sein. Oder für eine Taufe holt man ihn auch hervor. Oder bei Beerdigungen, da möchte man ja auch, dass ein Pfarrer kommt oder ein Priester oder irgendwie und mal ein Gebet spricht. Oder wenn die ganze Nation mal so richtig in der Krise steckt, dann ruft man vielleicht sogar zu einem Gebetstag auf. Dann ist Gott vielleicht doch nicht so schlecht. Aber danach, wenn alles vorbei ist, zurück ins Museum, zurück ins Regal. Man benutzt Gott, wenn es einem passt und wenn er unbequem wird, wenn er ins Leben hineinsprechen will, dann ignoriert man ihn. Aber eines wissen wir ganz genau. Selbst in Zeiten der Finsternis, in dunklen Zeiten, wie wir uns heutzutage befinden, würde ich sagen, oder ja, wir in Deutschland, Europa, vielleicht nicht überall auf der Welt, aber hier zumindest im Westen, ist Gott nicht untätig. Während die Philister ihren Sieg feierten, während sie sich sicher fühlten, geschahen in Dagons Tempel unglaubliche Dinge, furchterregende Dinge. Und gerade dann, wenn niemand mehr mit Gott rechnet, wenn es scheint, als sei er besiegt und er nicht mehr mächtig, erst dann wird er aktiv. Oder gerade dann wird er aktiv. Und was Gott damals im Tempel Dagons in Astort getan hat, das tut er auch heute unter uns in unserer Gesellschaft. Vielleicht merken wir es aber nicht. Wir denken, das sind Zufälle, Unfälle. Und das denken sicherlich vor allen Dingen die modernen Philister, dass es Zufälle und Unfälle sind. Und unsere modernen Philister, und vielleicht auch wir, sind schwerer vom Begriff als die Philister von damals. Bei denen hat es 7 Monate gedauert, dann haben sie die Bundeslade zurückgeschickt. Bei uns dauert es immer noch an. In unserer Gesellschaft. Doch auf welche Art und Weise ist Gott heute aktiv? Erstens, er erschüttert unsere scheinbar perfekte Welt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dachten die Menschen tatsächlich, sie hätten alles im Griff. Man sprach vom ewigen Fortschritt. Man sprach tatsächlich vom ewigen Fortschritt. Man glaubte, die Wissenschaft würde alle Probleme lösen. Man war voller Hoffnung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Der technische Fortschritt soll und wird Wohlstand für alle bringen. Man wird den Hunger, die Hungersnöte auf der ganzen Welt komplett ausmerzen. Alle werden genug zu essen haben. Und Kriege, das würde irgendwann mal ein Fremdwort sein. Kriege würden bald überflüssig sein. Da wurde zum Beispiel ein gigantisches Schiff gebaut am Anfang des 20. Jahrhunderts. Nie zuvor hatte man dergleichen gesehen. Es bekam das Attribut unsinkbar. Und dann geschah das Unvorstellbare. Die unsinkbare Titanic sank. Und da fiel Dagon im 20. Jahrhundert. Man stellt ihn wieder auf, man sagte sich, naja, Unfälle passieren. Dann kam der Erste Weltkrieg, Dagon fiel wieder hin, man stellt ihn wieder auf. Dann kam der Zweite Weltkrieg, Dagon fiel wieder hin, man stellt ihn wieder auf. Und die Atombombe, die auch noch bis heute über uns wie so ein Damoklesschwert über uns hängt. Und zeitgleich kam der Kommunismus und ich weiß noch, wie unsere Väter, ich komme ja aus der ehemaligen Sowjetunion, erzählten, man hat uns gesagt, wir werden euch den letzten Christen im Fernseher zeigen. Die Kommunisten haben das gesagt in der ehemaligen Sowjetunion. Und was ist passiert 1990, als alles zerbrach? Die Christen wurden immer mehr im Laufe der Zeit, immer mehr, und es entstanden Erweckungen überall. Und der Kommunismus ist kaputt gegangen, zerbrochen. Jedes Mal, wenn die Menschheit glaubte, wir haben es geschafft, wir brauchen Gott nicht mehr, bricht Gott ein und zeigt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ja, das war das 20. Jahrhundert. Was ist mit dem 21. Jahrhundert? Wir könnten genauso weitermachen. Das Jahrhundert ist ja noch jung. Aber bereits am 11. September 2001, als alle wieder Hoffnungen hatten, dieses Jahrhundert oder dieses Jahrtausend soll besser werden und wird besser werden, aber gleich im ersten Jahr oder zweiten Jahr 2001, 11. September, ich erinnere mich noch ganz genau, das war am Nachmittag, in den USA war das morgens, als die Zwillingstürme in New York City fielen. Die ganze Welt war erschüttert, wirklich die ganze Welt, weil man bekam ja sofort überall auf der ganzen Welt die Nachricht mit. So begann das 21. Jahrhundert. Und dann rappelte man sich wieder auf oder rappelte man den Dagon wieder auf, stellte ihn hin und dann kam die nächste Krise, die Finanzkrise. Und daran kann ich mich auch gut erinnern. Es hat auch meinen Vater getroffen, ich habe damals noch nicht gearbeitet. Und viele andere. Auch da, der Gott des unendlichen Reichtums und der Gier, könnte man sagen, fiel. Und dann, gar nicht so lange her, ich denke, da können wir uns alle dran erinnern, 2020, die Pandemie. Ja. Diese mächtigen Nationen auf der Welt standen plötzlich still, das ganze System der Globalisierung stand still und kam völlig zum Erliegen. Was so ein kleines Virus ausmacht oder ausmachen kann. Dagon fiel erneut, man stellt ihn wieder auf. Also man versteht es einfach nicht, ja, man will es nicht begreifen. Aber Tatsache ist, Gott bricht in die selbstgebauten Paradiese, schöne Welten der Menschen ein und hinterlässt Trümmerhaufen oder Unvollendetes. Ähnlich wie auch damals beim Turmbau zu Babel, als die Menschen meinten, sie könnten zu Gott durchdringen und sich auf eine Stufe mit ihm stellen. Gott hat es zunichte gemacht. Ein weiterer Punkt, wie Gott vorgeht, wie er aktiv ist. Er demütigt und zerstört unsere Götzen. Ja, das erste war, er erschüttert unsere Welten, unsere scheinbar perfekten Welten. Und das zweite ist, er demütigt und zerstört unsere Götzen. Gott hat die Philister oder ihre Götzen nicht nur besiegt, er hat sie auch bloßgestellt, gedemütigt. Und das tut er auch mit unseren modernen Götzen. Ich weiß ja nicht, was für jeden einzelnen so ein Götze im Leben ist. Aber ich denke, in unserer Gesellschaft ist es auf jeden Fall, oder kann es die Bildung sein, sie sollte ja auch alle Probleme lösen, aber wir versinken in moralischem Verfall. Also so tief, moralisch tief, wie heutzutage, weiß nicht, ob es jene Zeit gegeben hat. Man redet, ja, unter den Römern war es ähnlich, ich weiß es nicht, ich habe damals nicht gelebt. Aber was in unserer westlichen Gesellschaft abgeht, das ist wirklich schrecklich und schlimm. Und die Bildung sollte ja eigentlich das Gegenteil bewirken. Die Politik in Europa, auch in unserem Land, also die Regierungen, die halten ja kaum noch eine Legislaturperiode aus. Dann wird schon gewechselt. In England ist ja ganz extrem. Dann vielleicht ein anderer Götze, die Technologie und das Internet. Auch damit meinte man vielleicht, die Menschheit zu verbinden und Wissen zu bringen. Stattdessen haben wir immer mehr Spaltung, immer mehr Fake News und wir merken auch immer mehr unterschiedliche Drogen kommen in unsere Gesellschaften rein, aber auch Einsamkeit. Menschen werden immer einsamer. Man will sie nicht bei sich haben. Man schickt sie überall hin. In ältere Menschen, die leben auch nicht bei einem mehr in der Familie, sondern irgendwo in Altersheim. Selbstmordrate steigt. Und das ist der moderne Mensch. Der kluge, weise, moderne Mensch. Also wir merken, wie Gott zeigt, das, was sie eigentlich zum Ziel gesetzt haben, ja, wie das alles zerbricht und eigentlich wird der Mensch wirklich gedemütigt. Der Kopf wird ab, die Hände abgehackt, zurück bleibt der Stumpf und eine zerrissene Gesellschaft. Und drittens, Gott spricht dadurch auch ein Urteil. Die Beben in unserer Welt, das ist alles kein Zufall, es ist die Stimme Gottes, es ist sein Gericht. All die Kriege, all die Krisen rund um uns herum, überall auf der Erde, das sind alles Warnungen und Aufrufe Gottes, kehrt um und tut Buße. Und in den Offenbarungen, in der Offenbarung lesen wir ja auch von den Zornesschalen, den Siegeln und so weiter. Und das Interessante ist, da wird es uns schon prophezeit, wird uns schon gesagt, dass Dinge kommen werden, aber was ist die Folge? Niemand tat Buße. Ja? Also ich komme mir wirklich vor wie in der Offenbarung. Also es gibt so viel, aber wer tut Buße? Wer tut Buße? Und trotzdem ist das alles nur ein kleiner Vorgeschmack, was jetzt passiert, auf das, was einst noch kommen wird, wenn dann, vor allen Dingen, wenn dann Gott Gericht halten wird und wenn die ganze Welt Rechenschaft vor ihm geben muss. Was also sollen wir tun? Was ist unsere Aufgabe? Ich meine, das ist ja mehr über die Gesellschaft und unsere Welt gesprochen, aber trifft es auch uns Christen? Ich denke ja. Und ich denke auch, dass die Antwort klar ist und auch uns eine gewisse Furcht und Ehrfurcht einflößen sollte. Wir müssen erkennen, wer dieser Gott wirklich ist. Er ist der lebendige Gott. Er ist keine Statue. Er ist keine Sache, wie die Philister meinten, so ein Bundeslade, eine Kiste, die man irgendwie nach Belieben handhaben kann und ins Regal stellen kann. Er ist Gott, der handelt, der eingreift, der unser Leben unmöglich macht, wenn wir ihm nicht gehorchen. Das möchte man nicht hören. Man will ja irgendwie selbst bestimmen. Wir Christen wollen ja auch selbst bestimmen oft. Aber Gott möchte nicht, wenn wir uns für ihn entschieden haben, wenn er unser Gott ist, dann möchte er nicht, dass wir ihn neben irgendetwas stellen. Er ist der einzige Gott. Er teilt seinen Thron nicht mit jemandem, mit niemandem. Weder im Tempel Dagons noch im Herzen. Und wenn du deine Karriere und Familie oder dein Geld oder irgendetwas anderes neben ihn stellst, wird er es zerschmettern. Er wird es nicht dulden, dass es da aufrecht stehen bleibt. Er verlangt alles, dein ganzes Herz, deine ganze Seele, deinen ganzen Verstand, deine ganze Kraft. Ich habe den Vers etwas umformuliert. Ja, er verlangt alles. Wir sind so oft kraftlos und der Feind triumphiert so häufig, weil wir einfach denselben Fehler machen wie das Volk Israel. Wir vergessen, wer Gott ist. Er ist heilig. Dreimal heilig, sagt uns die Bibel. Ja, die Cherubim, Seraphim, die verneigen sich, die verdecken sich, bedecken sich, wenn sie vor Gott treten, wenn sie Gott begegnen. Wir machen auch den gleichen Fehler, weil wir Gott nicht vertrauen. Wir vertrauen nicht seiner Allmacht, sondern wir reden vielleicht nur davon, wie allmächtig er ist. Wir singen vielleicht schöne Lieder davon, wie allmächtig er ist. Aber leben wir das? Vertrauen wir auch im Alltag darauf, dass er uns durch diese Schwierigkeiten durchführen wird, komme was wolle? Dass er uns in den Begegnungen mit den Menschen helfen wird. Und auch wenn es scheinbar ausweglos scheint und der Mensch nie zur Einsicht kommen wird oder wenn wir am Ende eine Abfuhr von den Menschen erteilt bekommen, menschlich gesehen. Wir sollen da ruhig bleiben und einfach Gott die Sache überlassen. Er wird für uns streiten. Wir vertrauen vielleicht zu sehr auf unsere Kraft und Weisheit. Und ich denke, wir brennen auch nicht mehr so wie am Anfang, als wir uns bekehrt haben. Ja. Diese Leidenschaft fehlt uns. Die erste Liebe, wie es in der Offenbarung heißt. Die Bereitschaft, Gottes Namen überall groß zu machen und sogar unser eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Das haben wir auch in einem Lied gehört. Ja. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Riskieren wir unsere Träume? Und da waren noch viel mehr Worte, schöne Worte in dem Text. Ein gutes Beispiel haben wir in vielen Christen, die uns vorangegangen sind, in den ersten Jahrhunderten, auch im Laufe der Kirchengeschichte, aber auch Christen heutzutage, ob das jetzt in Nordkorea ist oder in Afghanistan oder im Iran und an anderen muslimischen Ländern, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Oder auch bei uns im Westen, ja. Wir wissen ja neulich, was passiert ist in den USA. Und es gibt nur eine einzige Hoffnung für uns Christen von heute und ich denke, da werdet ihr mir zustimmen, das ist Erweckung. Erweckung beginnt, wenn wir erkennen, dass wir in uns selbst absolut hilflos sind, dass wir aus uns selbst heraus nichts können. Sie beginnt, wenn wir auf die Knie fallen und bekennen, Herr, ohne dich können wir nichts tun. Nimm du unsere Hände und führe uns. Und die Kraft Gottes muss über uns kommen. So war es bei den ersten Christen. Sie konnten aus sich heraus nichts tun, aber sie waren zusammen, sie beteten einmütig, einstimmig. Und dann kam der Heilige Geist auf sie und sie empfingen die Kraft Gottes. Und da war ein Petrus, der erst 50 Tage oder 55 Tage zuvor Jesus verleugnet hatte, Angst hatte, seinen Namen zu bekennen, zu Jesus zu stehen und jetzt, als dann die Kraft Gottes über ihn kommt, dann predigt er. Und zwar so gewaltig, dass sich auf einen Schlag 3000 Menschen bekehren und sich taufen lassen. Eine große Erweckung entsteht. Und das nicht aus Petrus, nicht durch Petrus, sondern weil die Kraft Gottes über ihn kommt. Und weil es zu einer Erweckung kommt. Und so geschah es ja auch im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder oder Geschichte der Gemeinde, wenn wir das Wort lieber möchten. Mögen. Zum Beispiel bei John und Charles Wesley, weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, die große Erweckungsbewegung in England und USA, Great Awakening, man sagt ja immer noch, man redet immer noch davon oder gebraucht dieses Wort. und George Whitefield im 18. Jahrhundert, die waren zusammen und die beteten und sie bekannten ihre Sünden und sie flehten zu Gott und es geschah erstmal eine Zeit lang nichts. Aber dann brach eine Erweckung aus. Und zeitgleich mit Jonathan Edwards in den USA, so um 1730er Jahren ungefähr, 1740. Und wie gesagt, in beiden Fällen, in Großbritannien, in den USA, waren es immer eine Handvoll Menschen, es waren nicht viele. Aber die haben es ernst gemeint, die haben ihre Sünden bekannt und Gott hat Gnade geschenkt und Erweckung. Oder wir können auch noch andere Personen nennen, ob das jetzt bei einem Augustinus persönlich war, den Gott erweckte und zur Sündenbekenntnis führte, Erkenntnis und Bekenntnis und dann sein Wirken, oder ein Petrus Valdes aus Lyon und die Valdenser, oder Jan Hus und die Hussiten, Graf Zinzendorf und die Herrn Hutter Brüder, und so weiter und so fort. Und manchmal kommt eine Erweckung plötzlich und schnell. Gott ist kein Automat. Wenn wir auf den Knopf drücken, dann passiert das. Manchmal kommt eine Erweckung schnell und plötzlich, nach 50 Tagen, wie wir es jetzt wie ich es erwähnt hatte in Apostelgeschichte, an Pfingsten. Manchmal dauert es aber Jahre, bis es zu einem Wendepunkt kommt. Wie zum Beispiel bei den Herrnhuter Brüdern oder bei den Wesleys. Die haben wirklich jahrelang gebetet und jahrelang ihren Holy Club geführt, und bis es dann wirklich zu einer Erweckung kam, hat es gedauert. Und nun zurück zu unserer Geschichte. Ich sagte schon, wir werden noch kurz zum Ende der Geschichte dann noch kommen. In 1. Samuel Kapitel 7, Vers 2, ab Vers 2, da lesen wir, dass die Philister die Lade Gottes zurückschickten. Ja, sie hatten genug davon. 7 Monate war sie bei ihnen. Gott hat sie geplagt mit Krankheiten und Tod, und dann schicken sie sie zurück, und dann kommt sie irgendwo im Land Israel an, und dann heißt es ab Vers 2, 1. Samuel Kapitel 7, und von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren, und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Wir sehen hier 20 Jahre, ja, also da waren sie sicherlich nicht schweigend und lebten ihr Leben dahin, sondern sie wehklagten nach dem Herrn. Es kommt in anderen Übersetzungen auch etwas deutlicher rüber, dass es während dieser 20 Jahre, nicht erst nach 20 Jahren fingen sie an zu wehklagen, sondern 20 Jahre hat es gedauert. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel nach Mitzbah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mitzbah und schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn, und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mitzbah. Aber als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mitzbah zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israels dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israels sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Ja, wir sehen, das Volk wendet sich zu Gott. 20 Jahre lang beten sie, passiert nichts. Und dann plötzlich passiert was. Und Gott kämpft. Also es ist auch schön zu sehen, es ist Gott, der wirkt, der kämpft. Nicht die eigene Kraft der Israeliten, sondern es ist Gott. Und so ist es immer in der Geschichte der Gemeinde gewesen. Immer wieder und immer wieder. Deswegen möchte ich abschließen mit dem Aufruf an uns. Wollen wir auch von unserem Selbstvertrauen uns abkehren? Und das Gott geben, was Gott gehört. Alles hinwegtun, was uns belastet, was uns stört, was wir vielleicht neben Gott oder vielleicht sogar über Gott gestellt haben. Und wollen wir uns auch vor ihm demütigen und bekennen, dass wir gegen ihn gesündigt haben. Und ich denke, auch dann wird Gott uns gnädig sein, wie er es immer war im Laufe der Geschichte, auch dem Volk Israel gnädig war und den Christen zur Zeit der Apostelgeschichte und Erweckung schenken. Ja, vielleicht passiert die bereits in deinem eigenen Herzen und vielleicht, wenn du es ernst machst und meinst, schwappt sie auch auf andere über. Und Gott wird große Dinge tun, die uns selbst und auch die Menschen um uns herum staunen lassen. Wir wollen wir auch Gott vertrauen. Gott möge es schenken. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dein Arm ist nicht zu kurz geworden. Und du wirkst auch heute noch. In vielen Ländern der Erde hast du bereits Erweckung geschenkt. Und Menschen bekehren sich, ob das im Untergrund ist oder ob das auch sichtbar öffentlich ist. Aber es sind Menschen, die den Weg zu dir finden oder die du zu dir ziehst. Und wie sehr wünschen wir uns auch, dass es in unserem Land wieder passiert. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns gnädig bist, dass du uns erweckst, bei uns anfängst, dass du uns bei uns alles aufräumst, alles beseitigst, was uns noch stört, was uns hindert, dir völlig und ganz nachzufolgen und uns dir ganz hinzugeben. Und wir möchten auch dir vertrauen, wir möchten in deine Allmacht vertrauen und das auch im Alltag ausleben. Bitte sei uns gnädig. Dir sei die Ehre für alles. Amen.